Das Jazzgespräch.
Okay, dann ja, schönen guten Abend, lieber Dieter, und schönen guten Abend unseren Hörerinnen und Hörern. Warum guten Abend? Ja, bei uns ist es gerade Abend. Wir sitzen hier mitten im kalten Jänner, im grauen Wien und bringen ein bisschen Wärme in eure Herzen mit der heutigen Folge unseres Jazzgesprächs.
Ja, auch von mir schönen guten Abend an dich, lieber Stefan, an euch da draußen, an eure warmen Herzen. Und wenn sie noch nicht warm sind, dann hat der Stefan ja angekündigt, werden wir sie heute ordentlich aufheizen.
Hoffentlich. Wir haben letztes Mal versprochen, glaube ich, auf eine Hörerfrage heute einzugehen. Die Frage hat gelautet, wie unsere Einschätzung ist zum neuen Album der Bootleg Series von Miles Davis. Ich glaube, es ist die Volume 8, wenn ich mich richtig entsinne. Und es geht um Aufnahmen aus, also um Live-Aufnahmen aus Europa aus dem Jahr, schlag mich tot, 64.
Ganz genau, ja. Lieber Thorsten, danke für dein Feedback, deine Bemerkung. Du hast uns da tatsächlich auf die Sprünge geholfen, weil zum Zeitpunkt der Sendung war die Geschichte bereits am Markt. Zwar ganz jung, aber sie war am Markt. Und tatsächlich ist das eine sehr wertige Geschichte, über die wir doch ein paar Worte verlieren sollten.
Dann mach das doch.
Ja, dann mache ich das doch einmal. Also zunächst ist es deswegen schon mal spannend, weil die gesamte Aufmachung von diesem Album, das ist bereits die reine Kunst. Also es hat so ein Schubcover, das ausgeschnitten ist, also die Miles Davis Buchstaben sind rausgestanzt, und wenn du das dann enthebst, sozusagen der sehr gut gemachten Box, enthüllt sich eine wirklich sehr, sehr wertig und solid gemachte Box mit vier Doppel-LPs und einem sehr, sehr schön gestalteten Booklet. Und was mich besonders angetan hat, ist, also man hört daraus, ich habe es mir zulegen müssen, lieber Thorsten, du hast gut daran getan, das in Erinnerung zu rufen, die Aufnahme von Columbia. Also die Produktion von Columbia ist wirklich allererste Sahne. Da ist überhaupt keine einzige LP, die Probleme hat. Die Originaltonqualität ist teilweise natürlich wie bei diesen Live-Aufnahmen, nachdem das Ganze ja nicht offiziell aufgenommen wurde, immer wieder so, dass man einfach dass einzelne Musiker außerhalb des Aufnahmebereichs kommen. Aber das sind alles nur sehr marginale Geschichten. Es ist in Summe gesehen eine wirklich sehr, sehr schöne audiophile Aufnahme. Und es ist tatsächlich eines dieser, aus meiner Sicht, wertvollen Missing Links. Darum habe ich es auch gekauft dann am Ende des Tages, weil es die Zeit war, wo der George Coleman viel zu kurz und auch viel zu wenig am Radar der Wahrnehmung der Jazz-Community in dieser Gruppe gespielt hat. Und gleichzeitig ist dann eben von diesen vier Platten ist dann eine bereits mit dem Wayne Shorter. Also Miles Davis hat wieder mal ganz offensichtlich einen fliegenden Wechsel vollzogen. Ich denke mir dann jedes Mal, wenn ich solche Sachen wahrnehme, das kann für den Mitmusiker, in dem Fall für den George Coleman, nicht wirklich sehr angenehm gewesen sein. Noch dazu wurde er wirklich einen ganz, ganz bravourösen Beitrag in diesem Quintett geleistet hat. Whatever. Es ist wirklich spannende Musik. Es ist vor allem die Musik, wo der Miles Davis eben im Übergang zu seinem zweiten fabulösen Quintett angefangen hat, eine ganz aufregende Musik zu machen. Und das ist die Zeit, wo er seine alten Standards aber sehr, sehr solid gespielt hat, sehr, sehr kreativ. Und es schrieb ein Kritiker, und ich schließe mich dieser Beurteilung an, es schrieb ein Kritiker, dass der Miles Davis in diesen Sets beweist, dass er eben nicht nur ein kreativer Musiker ist, der quasi ein genialer Bandleader ist und andere Musiker fördern kann und zu ihrer Höchstleistung treiben kann, sondern dass er selbst fähig ist, wirklich auf der Trompete großartiges zu leisten. Und genau das kommt da raus. Er versteigt sich nicht in seinen spannenden Crescendi, die er später abliefert, oder irgendwelchen elektronischen Dingen, die dann keine 10 Jahre später Platz greifen werden und genauso spannend sind. Aber da wird dem Miles Davis dann zu Recht immer wieder vorgeworfen, dass er, ja, wie soll ich sagen, halt mehr mit der Trompete herumexperimentiert. Da spielt er wirklich wunderbaren, astreinen, modalen, eigentlich noch Bebop, Hardbop, der immer wieder ein bisschen so ins Modale abgleitet. Ausgesprochen spannend und sehr charmant, weil dann eben am letzten Set auf der 4. Doppel-LP der Wayne Shorter dazukommt und ein ganz anderes, ganz andere Groove und Stimmung hineinbringt. Aber in keinster Weise schmälert es daher die Leistung vom George Coleman und vom restlichen Ensemble, die mit dem George Coleman und dem Miles Davis wirklich ganz, ganz tolle Musik abliefern. Ich schweige ganz, 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 ganz andächtig und höre dir zu, mein lieber Stefan, wie du uns jetzt da hinüberbringst in die neue Sendung.
Wir kommen zum heutigen Thema. Sag, Dieter, wann warst du das letzte Mal in New York?
Das ist leider Gottes viel zu lange her. Mit Sicherheit 5 Jahre, ich glaube sogar, ich fürchte sogar mehr.
Also bei mir war es noch länger. Aber bist du schon mal mit dem A-Train gefahren?
Ach Gott, was für eine lustige Überleitung. Nein, bin ich nicht.
Bist du nicht? Also ich bin sicher schon mit dem A-Train gefahren. Ja. Du weißt, was der A-Train ist?
Nein.
Nein, der A-Train ist die U-Bahn-Linie in New York, die Nord-Manhattan verbindet, also mit Brooklyn, dem JFK und unten dann einer der Halbinsel, frag mich jetzt nicht, wie die heißt, habe ich schon wieder vergessen. Mhm. Ist eine lange Fahrt, ist zwar Expresszug, aber fährt extrem lange, wenn man da von die ganze Strecke fährt.
Newark, oder? Nein, ist ja wurscht.
Nein, nicht New York. Ich liefere es nach. Ja, der A-Train, so heißt unsere heutige Folge und sie weist auf jemanden, den wir heute besprechen, nämlich den Duke Ellington. Und ich gehe mal davon aus, dass der A-Train sein bekanntestes Stück ist, wiewohl es nicht von ihm ist.
Wir wissen, oder?
Oder ja, gibt es da Zweifel dazu?
Nein. Es gibt keine Zweifel zu deiner Aussage oder zu den Fakten, die du da jetzt abbringst. Höchstens gibt es Zweifel zur Frage, welches ist denn wirklich das bekannteste Stück vom Duke Ellington, weil der Wahnsinnige, möchte ich im positivsten Sinne sagen, hat seit seiner wirklich langen Karriere unendlich viele großartige Stücke, die in den Jazz-Kanon eingegangen sind, gemacht. Aber mit Sicherheit können wir uns darauf einigen, dass Take the A-Train mal einer seiner ganz großen Klassiker ist.
Rockaway Beach ist die Endstation. Ich war da noch nicht.
Rockaway Beach, okay, wäre ich jetzt nicht.
Aber whatever, ja. Ja, genau. Duke Ellington ist 1899 geboren, 1874 gestorben, also hat für seine Zeit ein langes Leben gehabt und er war einer der berühmtesten Jazzmusiker. Er war Pianist, er war Komponist, er war vor allem Orchester, also Bandleader.
Ich fasse es nicht. Eine schwarze Katze hinter dem Stefan.
Eine graue Katze.
Eine graue Katze, war genial. Und sensationell.
Hat natürlich ein Oeuvre hinterlassen, das unüberschaubar ist und für eine Sendung viel zu viel. Ich habe trotzdem versucht, in alle Schaffensphasen reinzuhören. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, ich denke schon. Insgesamt ist mir aufgefallen, der Duke Ellington ist, also zumindest für mich und für meinen Geschmack, vor allem dann spannend, wenn er reduziert ist in der Orchestrierung. Das heißt, wenn man ihn am Klavier hört, in einer kleinen Besetzung, dann finde ich den Duke Ellington spannend. Die Orchestermusik, die ist vielleicht ein bisschen aus der Zeit gefallen, wäre meine erste Einschätzung.
Also lass mich da ein bisschen anderer Meinung sein, wiewohl ich sehr wohl nachvollziehen kann, was du meinst und dir prinzipiell einmal recht gebe, möchte aber trotzdem ergänzend dazu sagen, für mich ist der Duke Ellington eben auch Mr. Big Band itself. Es gab nie einen, der es besser und schöner gemacht hat und ich persönlich nehme ihn nicht ganz unähnlich zu dir, Stefan, so war, dass die ersten Jahre, das ist die Zeit der 78er Shellacs gewesen, also die Zeit zwischen, ich sage mal, 1925 und 1940, wo Big Bands einfach das Leben der Musik in Amerika und letztendlich auch in Europa in sehr starker Weise bestimmt haben, wo der Pop in Wirklichkeit, wir haben über das früher schon mal gesprochen, der Pop eigentlich aus der Jazzmusik, aus der Swingmusik bestanden hat. Was ganz was Eigenes, sehr, sehr Spannendes. Und da ist eigentlich der Name Duke Ellington auf dem Thron der großartigen Swing-Orchester ganz oben gestanden. Und er hat eine natürlich für heutige Verhältnisse, ja, wie du sagst, Stefan, aus der Zeit gefallene Musik gemacht, aber eine gleichzeitig sehr, sehr anspruchsvolle und gefühlvolle und tiefsinnige Musik, aber trotzdem Unterhaltungsmusik. Ja, das war es einfach. Der Jazz war damals Popmusik in dieser Ära und der Duke Ellington hat es zustande gebracht, in der Zeit wirklich zeitlose Klassiker zu machen, die aus meiner Sicht, und da bin ich ein bisschen anderer Meinung als du eben, auch noch absolut hörbar sind.
Ja, das habe ich nicht gesagt, dass es nicht hörbar ist, aber es ist halt in Maßen, würde ich mal sagen. Ja. Was mich eigentlich für ihn einnimmt, ist, dass er als schwarzer Musiker in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die ja wirklich noch stark vom Rassismus geprägt war, so einen großen Erfolg hatte. Und da war er halt einer der wenigen. Ne? Es gab dann noch den Louis Armstrong in einer bisschen anderen Rolle. Es gab den Count Basie. Die anderen Bandleader, die mir jetzt so einfallen, also Stan Kenton oder Glenn Miller oder
Benny Goodman,
die waren nicht weiße. Ne? Mhm. Und das hat jetzt gut auch ins Bild gepasst, während der Duke Ellington, also auch mit seiner Frisur, ne, mit den zurückgegelten Haaren und dem kleinen Schnurrbart, da schon ein bisschen so eine eigene Figur war. Ja, und
vielleicht sollte man da auch gleich ein bisschen was zur Geschichte vom Duke Ellington einflechten. Das Lustige ist, er ist ja ein Sir par excellence. Nicht umsonst hat er auch bereits in jungen Jahren von seinen Mitschülern, glaube ich, sogar den Titel Duke gekriegt, weil er so ein feiner Spitz war, der Zeit seines Lebens hervorragend gekleidet dahergekommen ist. Das Interessante ist, er kommt eigentlich aus eher einfacheren, sehr wohl bürgerlichen, aber doch einfacheren Verhältnissen. Sein Vater war ein Bediensteter, glaube ich, im weitesten Sinne, der aber versucht hat eben, das, was damals offensichtlich schon möglich war, seine Familie ein bisschen in die Upper Class hinein zu hieven und ihnen ein bisschen ein anspruchsvolleres Leben zumindest in den Kopf zu setzen, wenn schon nicht bieten zu können. Und beim Duke Ellington ist ihm das ohne Zweifel gelungen. Der war Zeit seines Lebens ein Sir und hat es dann geschafft, von einem künstlerischen Beruf zu leben und ein ganz, ganz großartiges Niveau für sich selber musikalisch herzustellen, das er über Jahrzehnte gehalten hat.
Wo glaubst du denn, dass du mit dem Duke Ellington als erstes in Berührung gekommen bist?
Du, interessanterweise, sage ich einmal spontan jetzt, ist der Duke Ellington, große Überraschung für die, die da schon öfter zugehört haben, über den Miles Davis richtig in mein Bewusstsein hineingekommen, weil auf einer der Miles Davis-Platten sogar der Spruch, den der Duke Ellington mal geprägt hat, We love you madly, er hat es zu seinem Publikum gesagt, da kommen wir später sicher noch darauf zurück, und der Miles Davis hat das auf einer seiner 70er-Jahr-Platten ist das ein Spruch, he loved him madly, und es ist eigentlich eine Referenz auf den von Miles Davis sehr, sehr geschätzten Duke Ellington. Das, glaube ich, ist die Zeit gewesen, wo ich dann angefangen habe, mich für den Duke Ellington näher zu interessieren.
Also bei mir war es wahrscheinlich irgendwo der Schnittpunkt mit den Eltern, ne? Das war so die Elternmusik, die mir meine Eltern gehört haben, ein bisschen zumindest, aber ich glaube, dass wir mit dem Duke Ellington vielleicht auch auf eine andere Art und Weise in Berührung gekommen sind, ohne dass wir es wissen. Ja. Ich habe mir heute nochmal die Playlist angehört, die auf Spotify zur Verfügung steht. Und das beginnt mit dem Jahr 36. Da gibt es eine Aufnahme oder ein Album, das heißt Echoes of Harlem, Musiker 36 bis 38. Und da ist schon drauf auch sein sehr berühmtes Stück Caravan, ja. Das wir ja beide kennen und schätzen. Und wenn du dieses Original hörst, dann, also ich habe mich heute sofort hineingesetzt gefühlt in einen Charlie Chan-Film. Kannst du dich nur erinnern an diesen chinesisch-stammigen amerikanischen
Ja,
Detektiv,
selbstverständlich. Ja,
diese
nein, du.
Schwarz-Weiß-Filme, ja?
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Und ich meine, du hast vollkommen recht. Wir haben als Kinder im Radio den Duke Ellington ganz mit Sicherheit intensiv gehört. In der Zeit habe ich eher weggehört und die Musik, die er damals gemacht hat, habe ich dann erst wieder kennengelernt, genau durch das, was du bereits heute gesagt hast, seine spätere Phase, wo er in kleineren Kombos gespielt hat, wo er seine Suiten dann gemacht hat. Da macht er nämlich eine ausgesprochen spannende Musik, die weit weg eigentlich von dem ist, diesen Big Band, dieser Big Band Unterhaltung. Und ich habe dann für mich persönlich, muss ich sagen, über diesen Zugang erst seine frühe Phase schätzen gelernt.
Ja, und diese spätere Phase, die ist durchzogen durch viele musikalische Einflüsse. Ich würde es jetzt einmal grob nennen: Lateinamerika, Maghreb, Nahe Osten. Da kommt viel also von dem rein, was man in den 60er Jahren insgesamt in den Jazz eingebaut hat. Und wenn er das tut, dann ist er wirklich großartig.
Dann ist er wirklich großartig, ja.
Ja.
Wenn du mich fragst, ist er eigentlich mit diesen Dingen der erste World Musician gewesen? Natürlich mit seinem eigenen Stil, aber er hat eigentlich etwas geprägt, was dann eben später als World Music postuliert wurde. Da gab es den Begriff noch gar nicht.
Ja, was die Orchestermusik betrifft, ist es halt so, dass sie, also wenn er Orchester leitet, dann dirigiert er. Oft hat er sogar nicht einmal ein Klavier gespielt, sondern hat jemand anderen, also zum Beispiel diesen Billy Strayhorn, Klavier spielen, also ihm das Klavier überlassen. Und was mich halt nicht so wirklich mitnimmt, sind diese typischen Stücke im Orchester, in denen man ja ein Bläser nach dem anderen sein Solo abliefert und das dann großartig gefeiert wird. Das ist also zumindest aus heutiger Sicht für mich ein bisschen langweilig.
Ja, ich weiß, was du meinst, Stefan, und ich würde dir prinzipiell beipflichten, wäre es nicht so, dass ich zusehends mehr fasziniert bin von dem Umstand, und der wird heutzutage viel zu wenig von uns allen wahrgenommen, dass das damals wirklich die Popmusik war, wie wir als Jugendliche, also wir als Jugendliche, ihr da draußen seid wahrscheinlich hoffentlich noch ein bisschen jünger, aber alle, die so in unserem Alter sind und in den 70er, 80er Jahren bis in die 90er Jahre in Discos gegangen sind, das war unsere Art der Populärmusik und der Pop und alles, was es damals eben No, New Wave und all die Dinge, die uns beschäftigt haben, das war unsere Populärmusik. Und damals war aber der Jazz die Populärmusik. Das ist ein anderer Zugang gewesen. Und wenn man sich mit dem auseinandersetzt, dann finde ich es einfach irrsinnig bestechend, dass der Jazz damals so eine Verbreitung hatte und wirklich der Standard als Musik war für die Leute. Und um es zu unterschlagen, weil du hast recht, Stefan, wir wollen uns heute vielleicht nicht wirklich mit dem Frühwerk vom Duke Ellington beschäftigen, aber ich möchte zwei Werke aus dieser Zeit euch ans Herzen legen da draußen. Also wer sich interessiert für den Duke Ellington und für seine klassische Frühphase, dem würde ich Never No Lament ans Herz legen. Das ist im Wesentlichen so die Schaffensphase 1940 bis 1942 gewesen. Das gibt's möglicherweise sogar als CD-Box, zumindest irgendwo auf Discogs und ähnlichen Plattformen. Wenn nicht, kann man es gut streamen auf vielen Streaming-Diensten. Und dann, und das glaube ich, gibt es tatsächlich auf jeden Fall eben im Secondhand-Bereich abzugreifen, die Storyville-Ausgabe von den Aufnahmen von Duke Ellington aus dem Jahr 1940, The Duke at Fargo. Das ist so richtig die klassische Swing-Phase, diese Orchestermusik, die der Stefan eben da ein bisschen despektierlich, aber nicht ganz zu Unrecht kritisiert hat. Aber auch dir, Stefan, würde ich es ans Herz legen, da nochmal durchzuhören. Ich bin jedes Mal, wenn ich es höre, und ich habe jetzt wieder reingehört, erstaunt, wie kreativ dann doch die einzelnen Beiträge die Chorusse sind, die die einzelnen Musiker liefern. Da können sich andere aus späteren Phasen der Avantgarde-Zeit durchaus was abschneiden manchmal.
Ja, da, also ich setze dem entgegen die schon erwähnten Echos auf Harlem. Das ist in der zweiten Hälfte der 30er Jahre entstanden, wird wahrscheinlich nicht sehr unterschiedlich sein zu den Werken, die du genannt hast. Es ist auch so, dass er ja in den späteren Jahren seine Standards immer wieder aufgenommen hat. Oder
ja.
Es ist auch schwer, heute auseinanderzuhalten, Originalalben und Compilations. Also es gibt ein paar, von denen wir wissen, dass es jedenfalls Originale sind, aber ich war mir jetzt bei dem, was ich durchgehört habe, auf Streamingdiensten nicht immer sicher. Ja, wie auch immer. Ich habe einige Dinge aus den 50er Jahren hier ausgegraben, um natürlich auch seinen bekannten Stücken ein bisschen gerecht zu werden. Caravan haben wir schon erwähnt und Take the A-Train auch. Dann gibt es noch Mood Indigo. Also auch als Signature von ihm. Ne? Ich bin auf die ersten Suiten gestoßen. Vielleicht kann man zu dieser Musikform Suite ein bisschen was sagen. Ja. Es gibt eine Harlem Suite zum Beispiel aus dem Jahre 52 oder 58, ne? Das ist schwer zu sagen. 52.
Ich stelle gerade fest, mein lieber Freund, du hast ganz offensichtlich wirklich sehr viel gestreamt und dich gar nicht so sehr mit den einzelnen Platten beschäftigt.
Nein, habe ich nicht. Das wäre nicht möglich gewesen.
Ja, gut, da kann ich dann aber wirklich, da werden wir heute ein bisschen sozusagen diametral, was, glaube ich, sicher spannend für unsere Hörerinnen und Hörer sein könnte, auf das Thema zugehen, weil ich kann dir, Stefan, und euch da draußen dann wirklich ganz konkrete Platten auch nennen, die auch jetzt in sehr, sehr guten Ausgaben teilweise noch immer erhältlich sind. Also wir müssen es nicht nur quasi so mit dem Komponisten Duke Ellington und einfach sozusagen seinem Gesamtwert und Werk und einzelnen Titeln beschäftigen, sondern ich glaube wirklich, wir können da einzelne Sachen rausdestillieren, die wie gesagt jetzt sogar als Vinyl in schönen Fassungen abgreifbar sind.
Start doch mal irgendwo am Anfang, ich weiß nicht, in welcher Dekade du jetzt beginnen willst, ich werde dann einfach dazu einsteigen.
Ja, sehr gerne. Du, ich habe da ein ganz klares Bild davon. Ich meine, es gibt großartige Platten, zum Beispiel Ellington Uptown aus dem Jahr 1953, die, glaube ich, auch noch irgendwo erhältlich ist. Aber eigentlich sollte man damit starten, finde ich, was nach sozusagen dieser absoluten diesen Leuchtpfeiler Take the A-Train, diesem Song, der so bekannt geworden ist, was sozusagen danach sofort jeden, der sich mit Duke Ellington beschäftigt hat, sofort auf der Lippe brennen würde. Und zwar ist es die legendäre Einspielung von Ellington at Newport aus dem Jahr 1956.
Erstens habe ich die Platte. Gut. Also brauche ich nicht drüber stolpern und zweitens, das wäre jetzt mein Nächster gewesen. Ich wollte einfach nur diese Frühphase kurz abschließen.
Nein, Stefan, wir sind drüber hinweg, glaube ich, und steigen in Wirklichkeit jetzt eigentlich 1956 ein und schauen uns dann an, was in den nächsten, sagen wir mal, 15 Jahren, würde ich sagen, passiert ist, weil da sind viele spannende Sachen passiert, die auch wirklich einzelnen Platten zu.
Ich wollte einfach nur die Frühphase beenden und darauf auch hinweisen, dass diese Suite-Form, die er immer wieder aufgegriffen hat, ich glaube, ihm so in den späteren Jahren Erfolge gebracht hat, weil er war natürlich auch eine Zeit lang unpopulär und gerade dieses Ellington at Newport ist so eine Art Wendepunkt, weil er dadurch einem anderen Publikum wieder bekannt geworden ist.
Mhm, absolut. In Wirklichkeit hat er da den Spagat geschafft, die Synapse hingekriegt zwischen Populärmusik und anspruchsvoller Musik. Ich glaube, wir sollten wirklich in Medias Res sofort einsteigen. Was ist Ellington at Newport? Es war ein Konzert, das er gegeben hat. Und das ist berühmt geworden, eigentlich vor allem durch die Nummer Diminuendo
in Blue.
Genau, et crescendo in Blue. Und zwar deswegen, weil einer seiner genialen Mitmusiker, der Paul Gonsalves, dort, ja, ich glaube 27 Solos oder Chorusse, wie es immer wieder genannt wird, abgeliefert hat. Also eigentlich ungewöhnlich für diese Zeit, weil es ist ein klassisches Big Band Environment gewesen. Übrigens, da könnte man ganz viel dazu sagen. Vor allem sollte man dazu sagen, man kann genau dieses Konzert und insbesondere diesen Song im Internet, ich habe es auf YouTube gefunden, aber es ist sicher woanders auch abgreifbar, kann man sich das Ganze auch live anschauen, in einer ganz brauchbaren Aufnahme. Was nicht eingefangen wird, ist das Gesamtfaszinosum bei diesem Konzert, weil wie dann während der Nummer, insgesamt gesehen war das das ganze Konzert vom Duke Ellington, sie dürften alle in super Laune gewesen sein. Und wie schon gesagt, ist das die Zeit gewesen, da war Jazz mehr als nur eine Musik, wo sich die Leute hingesetzt haben und zugehört haben, sondern man hat üblicherweise eben den großen Tanzclubs in den Diskotheken der damaligen Zeit sozusagen wirklich zu Jazz getanzt. Weiß wie schwarz und gelb und grün und rot und was es sonst noch alles an Menschen gibt auf dieser Welt. Und bei Konzerten ist man trotzdem mal gesessen zunächst. Und dann ist es aber passiert bei diesem Konzert, wo die alle in einer wirklichen Spiellaune waren, sein gesamtes Orchester, dass während dieses Songs, Diminuendo et Crescendo in Blues, es dürfte irgendwo insgesamt quasi sozusagen so eine Vereinbarung gewesen sein, was übrigens nicht selten war in dieser Zeit. Da gab es ja die berühmten Struggles, Battles oder wie immer auch der Unterschied. Meistens waren es Tenorsaxophon-Battles.
Oder Schlagzeug-Battles.
Aber also es haben sich wirklich dann sozusagen quasi auf der Bühne die Musiker miteinander gefetzt im besten Sinne und wollten zeigen, wer der Meister ist. Und da war wieder so eine Stimmung während dieses Konzerts. Und der Duke Ellington hat den Paul Gonsalves offensichtlich quasi so richtig motiviert und provoziert, los was aus. Und er hat dann doch tatsächlich im 27 Chorus gespielt und beim dritten, vierten, fünften Chorus, keine Ahnung, haben die Leute angefangen mitzugrölen, sind aufgesprungen, haben mitgetanzt. Das ist übrigens bei diesen Aufnahmen auch so nett zu sehen. Einzelne Leute sitzen irgendwie dort und du merkst, sie haben keine Ahnung, was da abgeht und was sie da jetzt davon halten sollen. Das waren eher die zum Zuhören ins Konzert gekommen sind. Und eine deutlich jüngere Gruppe von Leuten, schwarz und weiß, haben angefangen, wie wild zu grölen, zu tanzen, also sich wirklich aufzuführen. Und der Paul Gonsalves hat einfach wirklich einen Chorus nach dem anderen abgeliefert. Höchst spannende Musik für Big Band Sound. Und das Ganze ist nicht zuletzt deswegen legendär geworden. Übrigens auch ein Fluch angeblich für den Gonsalves, weil der quasi dann sozusagen an diesem legendären Abend dann Zeit seiner Karriere gemessen wurde. Und jedes Mal, wenn er live aufgetreten ist, hat es diese Erwartungshaltung gegeben, an der er fast zerbrochen wäre möglicherweise, dass er jetzt jedes Mal sozusagen quasi sich in diese absoluten kreativen Höhen versteigen muss. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ein ganz legendärer Abend, der auch ein bisschen gezeigt hat, in welche Richtung prinzipiell der Duke Ellington mit seiner Musik immer gehen wollte. Es war für ihn immer so, dass seine Musiker alle Rechte hatten auf der Bühne und sie mussten einfach nur kreativ sein und mit ihm gemeinsam ein Fest fürs Publikum ausrichten.
Ja, während du das so schön erzählt hast, habe ich ein bisschen recherchiert. Ja, gibt es auf YouTube, anschauen. Werde ich auch nachholen.
Ja, ist wirklich lustig. Es sind so interessante Sachen, wie zum Beispiel, dass die Musiker ja eben damals in diesem Big Band Setting saßen, die alle immer so hinter ihren Boxen. Wie in der Schule. Da hast du vorne dann am Piano, nicht nur der Duke Ellington war sozusagen Leiter des Orchesters am Piano. Du hast recht oft, hat er dann auch wirklich nur dirigiert und hat dem Billy Strayhorn, seinem genialen Kompagnon, vielleicht seinem engsten Mitstreiter, zu dem wir später dann vielleicht auch noch kommen werden, das Feld überlassen. Aber er hat auch in diesem Konzert und in sehr, sehr vielen Fällen als ein möglicherweise nicht einmal genialer Pianist, da hat es sicher in der Jazzgeschichte größere gegeben, aber wo der Duke Ellington unschlagbar war, nicht nur als Komponist und Arrangeur und als Bandleader, sondern durchaus auch als Pianist, ist ähnlich wie der Miles Davis, dass er es geschafft hat, seine Band zu lenken. Er hat dann einfach wenige Strides am Piano ausgeliefert, hat das Tempo ein bisschen variiert, hat ein Thema vorgegeben und es ist wieder weitergegangen. Das hat er auf eine großartige Art und Weise gemacht, finde ich.
Ja, also Video gibt es auf YouTube, das Audio entsprechend auf unserer Playlist, die Minuendo in Blue, inklusive der Einleitung von Duke Ellington. Die zweite Hälfte der 50 Jahre, ich habe da einige Alben durchgehört, da hat mir jetzt nicht wirklich was mitgenommen. Zwei, drei Sachen möchte ich dazu sagen. Da gibt es aus dem Jahr 57 ein Album, das fürchterlich ist, aber ein geiles Cover hat, nämlich A Drum is a Woman. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ich kenn's, ja.
Ja, also das Cover ist irgendwie strange. Ja? Dann gibt's Such Sweet Thunder, The Cosmic Scene. Dann gibt's Kooperationen mit Johnny Hodges. Da gibt's zwei aus dem Jahr 59, Back to Back, Side by Side. Da habe ich einen Titel in die Playlist aufgenommen. Es war nicht wirklich was für mich Interessantes. Ein sehr bekanntes Werk ist Black, Brown und Beige aus dem Jahr 58.
Na, warte, Stefan, warte.
Warte, lass mich da jetzt kurz drauf. Ich bin dann mit der 50er gleich fertig.
Ja.
Das ist ein Gospel-Album mit der Mahalia Jackson. Nein, nicht mit der Mahalia Jackson, ich glaube, mit anderen Gospel-Sängerinnen. Ja, also das ist mein Beitrag zu der zweiten Hälfte der 50er Jahre.
Dann lass mich ganz kurz nur da quasi einen kleinen Bogen spannen. Du hast eh schon Such Sweet Thunder erwähnt aus dem Jahr 1957. Das ist auch deswegen, finde ich, spannend, neben dem, dass es großartige Musik hat, weil es ein bisschen so sich mit einem Shakespeare-Werk beschäftigt, inspiriert ist von den großen Shakespeare-Stücken. Und da schon ein bisschen so diesen sweeten Charakter, den der Duke Ellington dann in seiner späteren Phase an den Platz legen wird, nimmt da schon ein bisschen vorweg. Dann bist du mir auch ein bisschen zu schnell drüber gegangen, über die restlichen, übrigens auch erwerbbaren, nämlich teilweise sogar auf Vinyl erwerbbaren Platten. Die Black, Brown and Beige ist eine ganz spannende Geschichte, glänzt vor allem, finde ich, durch den Johnny Hodges am Saxophon. Und ist deswegen auch interessant, weil er dieses Werk, das ist auch so ein suitenartiges Werk bereits, das hat er bereits ungefähr 10 Jahre früher aufgenommen, ich glaube noch in der Schellack-Zeit, war vielleicht sogar noch spannender damals, hat sich aber nicht wirklich durchgesetzt, Musik, die einfach viel zu früh gekommen ist. Jetzt im Jahr 1958 ist es etwas, was dann durchaus angekommen ist und was heute noch wirklich, finde ich, sehr schön hörbar ist. Auch nicht unterschlagen, Stefan, sollten wir unseren Hörerinnen und Hörern Anatomy of a Murder aus dem Jahr 1959, wo eine wirklich interessante Filmmusik für einen Otto Preminger Film des gleichen Namens gemacht hat.
Ja, bin ich ganz anderer Meinung als du.
Also spannend, warum, ja?
Ich habe die CD zu Hause, ich kenne natürlich den Film, ich habe den sogar vor kurzem erst wieder gesehen. Der Film ist super, Otto Preminger Regie, James Stewart, Ben Cassara, Lee Remick, Schwarz-Weiß-Film, ja, toll, die Filmmusik selber, naja. Also es gehört sicher nicht zu seinen besten Arbeiten.
Also ich mag sie sehr gerne, allein schon deswegen, weil es eine wirklich sehr, sehr eigenständige Filmmusik war und weil der Duke Ellington auch so ein klassischer Komponist für Filmmusik war. Dann zu den.
Also die Musik geht gut zum Film, aber hört er die Musik alleine an? Ja, ihr wird irgendwann totlangweilig.
Naja, ich schätze es halt auch, wenn ich zum Beispiel irgendwo mir einen Kaffee oder was anderes in der Küche koche, wann im Hintergrund Musik rennt, die auch nicht weh tut. Oder wo ich mich nicht nur darauf konzentrieren muss. Und da passt dann zum Beispiel Anatomie von Mörder wunderbar dazu. Aber anyway, gerne lass uns da unterschiedlicher Meinung sein. Zu den kleineren Kombo-Geschichten, zu den kleinen Ensemble-Geschichten möchte ich neben Back to Back noch Side by Side, sind glaube ich eh beide aus demselben Jahr 1959, dazu erwähnen. Ich finde sie wunderschön und es zeigt sich das, was du eigentlich am Anfang unserer Sendung eher schon so ein bisschen gesagt hast, wenn er in kleineren Ensembles spielt, funktioniert er finde ich noch mal besser. Es ist natürlich schmeichelweiche Musik mit diesen süßen Trompeten und teilweise auch Saxophonklängen, die so hingezogen werden und manchmal ein bisschen manieriert wirken. Aber wenn man sich auf die Musik einlässt, dann kann sie so richtig Spaß machen. Und es sind auf jeden Fall diese beiden Platten, Back to Back und Side by Side, die es übrigens jetzt, wie gesagt, wirklich wieder in guten, gepressten Auflagen leicht erwerbbar gibt, sind wirklich schwer zu empfehlen. Und damit wäre ich aber auch schon in den 60er Jahren, da hast du sicher auch wieder etwas, was dir.
Ja, nein, jetzt sind wir endlich in dem Jahrzehnt, das ich ein bisschen interessanter finde. Also ich kann deinen Empfehlungen, ja, ich weiß nicht, nicht wirklich was abgewinnen. Und das, wie du hast einen Begriff genannt in deinen Ausführungen, die Schmeichelweichel oder so ähnlich, ne? Und das ist es eben wirklich. Also ich reduziere es auf schmeichelweich und da bleibt nicht viel über bei mir, leider. Aber Gott sei Dank sind die Geschmäcker verschieden und wir müssen ja nicht der gleichen Meinung sein bei jedem Album. 60er Jahre, ja, das fängt wieder an mit diesem sweetenartigen Charakter, das mich in den einzelnen Titeln angezogen hat, weil ich mir dachte, boah, das könnte spannend sein, was macht denn der Duke Ellington aus dem Nussknacker vom Tchaikovsky und was macht der Duke Ellington aus den Peregint-Suiten? Und wie ich dann reingehört habe, war ich dann wieder mal enttäuscht, weil ich habe weder die klassischen Themen erkannt, noch habe ich irgendwie erkannt, dass daraus irgendwas Spannendes geworden ist. Es ist jedenfalls nicht Third Stream. Das hätten wir schon in unserer Third Stream-Folge festgestellt, dass klassische Musik im Jazz nachzuspielen was anderes ist. Es bleibt letztlich zwei Stücke über für mich. Bei der Nussknacker Suite ist es der Arabian Dance oder auch anders gesagt Arabesque Cookie, weil man da genau diesen Maghreb-Einfluss drinnen hat, der mir gefällt, und bei Peregint ist es ein Stück, das ist Lay-By. Also, ja, da kannst du vielleicht mehr dazu sagen. Das ist wieder.
Also ich würde da werden wir uns jetzt wahrscheinlich ein bisschen quasi wie Kraut und Rüben durch die Geschichte bewegen, dazu sagen, dass in diesen frühen 60er Jahren eine Platte, die Blues in Orbit, die eigentlich gar nichts mit diesem Sweeten-Charakter zu tun hat, sondern so eine,
das ist richtig, ja, die
eine klassische Ellington-Aufnahme ist. Und die ist wirklich sehr, sehr schön. Wieder der Johnny Hodges, der da unter anderen sehr, sehr interessanten und weniger bekannten Musikern hervorsticht. Da gab es einfach wirklich kreative Musiker, die unter ihrem Wert geschlagen wurden. Billy Strayhorn ist da am Klavier, zu dem kommen wir später sicher auch noch einmal. Man darf auch nicht vergessen, dass in der ersten Hälfte der 60er Jahre, aber da kommst du wahrscheinlich eh dazu, Stefan, der Duke Ellington mit einzelnen großartigen Musikern wirklich lustige und spannende Einspielungen gemacht hat. Das eine ist seine 63er-Produktion mit John Coltrane und das andere ist aus dem gleichen Jahr seine Einspielung mit dem Coleman Hawkins. Beides aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr interessante Platten.
Ja, da bin ich wiederum anderer Meinung. Also Duke Ellington und Coltrane ist ein großartiges Album für mich. Da gibt es ja mit In a Sentimental Mood ein Stück, das auch in einem Film einmal zitiert wurde. Und das ist genau das, wo die Band auf vier Personen oder so schrumpft, ja, und man sich wirklich auf den Duke Ellington konzentrieren kann. Und den John Coltrane, der eigentlich eher der Begleitende ist in diesem Album. Wobei die Kombination schon eine seltsame ist. Ich weiß es nicht, wen die Plattenfirmen hier pushen wollten, den John Coltrane oder den Duke Ellington, das ist mir bis heute nicht klar. Aber tolles Album, absolut empfehlenswert. enttäuscht war ich von Duke Ellington meets Coleman Hawkins.
Warte, Sekunde, noch einen Nebensatz noch zu Duke Ellington und John Coltrane. Das ist auch deswegen spannend, weil es war die Zeit, wo der John Coltrane bereits definitiv abgebogen ist in Richtung Three Thing.
So ist es.
Free Jazz, New Thing. Und spannend auch, dass eigentlich in Wirklichkeit diese Einspielung, auch wieder ein kleineres Ensemble, zum Großteil aus dem John Coltrane-Quartett bestanden ist.
Genau, hat
Elvin Jones und der Jimmy Garrison mitgespielt. Aber das würdest du nie merken, weil sie sich eigentlich so stark an den Duke Ellington angepasst haben in der Stilistik. Finde ich aber auch irgendwo sehr spannend, diese Musiker, die auf ihren eigenen Platten, also auf den Platten vom John Coltrane, das John Coltrane Quartett, bereits wirklich voll im New Thing unterwegs waren, spielen da so richtig schönen klassischen Jazz. Ja. Genau. Ja, aber damit zu Coleman Hawkins, Stefan.
Ja, also ging ich auch mit einer großen Erwartung rein, weil ich das Album noch nie gehört habe vorher. Ist auch auf Impulse erschienen, wenn ich mich nicht irre. Also auf den ersten Blick kann man sogar verwechseln, das Cover mit dem Coltrane-Album. Und dann höre ich mir das Album an und ich sage, also meine Reaktion war nur ein Oje, wie fad. Und wie kitschig ist dieses Album? Also, ich weiß es nicht.
Lass uns nicht weiter verbreiten, weil ich kann auf jeden Fall nicht mehr dazu beisteuern, als dass ich diese Art des Schmalzigen irgendwie auch sehr, sehr schätze. Lass uns doch übergehen zu den nächsten Werken, weil da müsste jetzt was dabei sein und ich bin gespannt, ob du überhaupt darauf gestoßen bist, dass dir ausgesprochen gut gefallen müsste und das auch gar nicht wirklich so Duke Ellington-haft ist.
Ja, aber bevor ich zu dem Album komme, von dem ich glaube, was du meinst, sage ich noch ein Album, das offensichtlich auch 63 erschienen ist. Duke Ellington ist wie viele andere Jazzmusiker auf den Bossa Nova-Aufzug aufgestiegen. Bossa Nova war Anfang der 60er Jahre das große Ding, auch im amerikanischen Jazz. Stan Getz, Quincy Jones und so weiter und so fort. Es gibt ein Album, das heißt Afro Bossa. Also Bossa, die Modi-Idee, leider schlecht umgesetzt, kann ich überhaupt nicht empfehlen. Seltsamerweise auch aus dem Jahr 63 und das ist jetzt das absolute Highlight aus meiner Sicht. Ich habe das Album schon sehr lange zu Hause. Ist ein Trio-Album mit Charles Mingus und Max Roach und nennt sich Money Jungle.
Genau.
Ich nehme an, du meintest das.
Ja, selbstverständlich. Also, dass das dir gefallen wird, Stefan, das ist dich lange, lange kennend für mich sowieso auf der Hand. Zeigt auch, wie
ist auch vor zwei, drei Jahren wieder neu aufgelegt worden.
Ja, kriegt man auch und man sollte sich unbedingt besorgen. Also die uns bis jetzt gefolgt sind und wissen, in welche Richtung wir gehen und wir bevorzugen vom Prinzip her mit Sicherheit schon eher den experimentelleren Jazz. Also das ist mit Sicherheit vom Duke Ellington das experimentellste, wenn man so will, oder das aufregendste Werk, nicht umsonst mit dem Charlie Mingus und mit dem Max Roach, die auch in dieser Zeit schon sehr, sehr Stream und teilweise eben fast teilweise free-jazzig unterwegs waren. Sehr, sehr spannende Geschichte. Tolle Sache.
Es gibt ja vom Max Roach Album gemeinsam mit diesem Ibn Hassan Ali oder so ähnlich, ja, von dem es ja ganz, ganz wenig Aufnahmen gibt. Und wenn du dich erinnerst an dieses Trio-Album, der Anschlag vom Ibn Hassan ist ein extrem harter. Ja, und das fetzt so richtig rein. Und bei Money Jungle macht das der Duke Ellington auch. Also im Gegensatz zu dem, was er sonst so. Also spielt er oft so, also wenn er spielt, ist er ja oft so sehr smooth unterwegs, ja. Und sehr, sehr emotional, ja. Aber im Money Jungle ist es überhaupt nicht der Fall.
Ja, und das ist auch das, was ich beim Duke Ellington eben auch neben seinen schon oft erwähnten Qualitäten eben als Arrangeur, als Orchesterleiter so schätze, dass er immer wieder überraschen kann. Der hat ein riesig weites Spektrum gehabt und ich glaube auch, dass der Vorwurf, dass er als Pianist eher mittelmäßig war, genau mit solchen Platten wie Money Jungle außer Schwerkraft gesetzt wird. Aber ja, da kann man auch unterschiedlicher Meinung sein.
Ja, vielleicht war er nicht der Supervirtuose, aber wenn jemand sein ganzes Leben lang so ein Werk hinterlässt, eine Eigenkomposition, und dann ist jeder Vorwurf, er wäre kein guter Klavierspieler, einfach absolut Blödsinn.
Ja.
Ja.
Ich meine, ich würde, bevor wir zu den Suiten kommen, fallen mir zumindest noch zwei Platten ein, die ich erwähnen würde. Ich weiß nicht, Stefan, wie es dir da geht.
Na, sag.
Also aus dem Jahr 1966 Soul Call, auch, glaube ich, durchaus abgreifbar am Markt. Da spielt übrigens die Ella Fitzgerald eine Rolle.
Na, das stimmt nicht.
Stimmt nicht?
Na, also Soul Call ist ein Live-Album. Es ist tatsächlich ein gutes Album, ja. Also da würde ich da zustimmen, aber singen tut auf dem Album keiner, soweit ich mich erinnere.
Wie immer auch, es ist jedenfalls eine von den Platten, wo ich auch sagen würde, wer sich für Duke Ellington interessiert, oder man könnte es auch anders sagen, das ist nämlich mein Zugang sehr, sehr oft gewesen, bis heute, wenn man diese Platte plötzlich irgendwo auf einem Markt, oder einer Börse, in die Hände kriegt, dann kann man da getrost zuschlagen. Das ist ein ganz, ganz tolles Werk von Duke Ellington.
Aber ein
Ebenso,
Jahr, ja, vielleicht, ja, sag mal, aber ein Jahr vorher noch gab es noch zwei Alben.
bitte.
Das eine ist eher ein Kuriosum, Duke Ellington plays Mary Poppins. Und das ist auch der Zeit geschuldet. Walt Disney Musik war in der Zeit populär, man hat das in Jazz übernommen. Es hat sogar der John Coltrane mit Jim Jerry das getan, wie auch der Duke Ellington das getan hat. Ich finde die Umsetzung von Coltrane besser. Kein Wunder aus meinem Mund. Aber das Jim Jerry aus dem Album Plays Mary Poppins ist auch ganz lustig. Und ebenfalls aus 65 wieder ein Gospel-Album, das allerdings auch mir gut gefällt. Das ist The Concert of Sacred Music. Und ich glaube, das ist jetzt mit der Mahalia Jackson.
Okay, ja, nein,
Ja.
also das sind Platten, die mir nicht in die Hände gefallen sind bis jetzt,
Okay.
aber ja, sicher interessant reinzuhören. Ich wäre dann beim im Jahr 1967 bei, wenn man so will, eigentlich beim Tribute-Album für seinen besten Freund möglicherweise und kongenialen Mitmusiker. Beim Billy Strayhorn, der leider Gottes 67 an Krebs verstorben ist und über den eigentlich die Jazzgeschichte viel zu wenig schreibt. Er ist nämlich in Wirklichkeit, ja, man könnte darüber diskutieren, ob er nicht sogar der bessere Duke Ellington oder die bessere Seite von Duke Ellington gewesen ist, aber das sei dahingestellt. Er ist jedenfalls ein ganz, ganz wichtiges Element in der Musik von Duke Ellington immer gewesen, bis zu seinem Tod. Und dem ist dann eben im Jahr 1967 mit der Platte And His Mother Called Him Bill ein Tribute von Duke Ellington gewidmet worden, das eigentlich wirklich großartige Musik ist. Zum Billy Strayhorn sei gesagt, was spannend ist, weil er war eigentlich ein Pianist und Arrangeur und hat natürlich auch Ensembles leiten können. Und damit ist er mehr oder weniger sozusagen so ein bisschen fast in Konkurrenz hätte er treten können zum Duke Ellington. Aber offensichtlich ist der Duke Ellington sich sehr wohl schon damals auch seines Wertes bewusst gewesen und hat da in keinster Weise irgendwo ein Problem damit gehabt und hat den wirklich genialen Musiker Billy Strayhorn neben sich wunderbar als Freund und Mitspieler und Mitmischer akzeptieren können. Die beiden haben Großartiges miteinander geliefert. Und diese Platte ist auch was ganz was Großartiges. Leider Gottes dann eben schon ohne den Billy Strayhorn.
Ja, statt ihn als bessere Hälfte zu bezeichnen, würde ich vielleicht sagen, er war halt die ergänzende Hälfte. So wie es den Laurel ohne Oliver Hardy nicht funktioniert hat und umgekehrt.
Das hast du wunderbar gesagt, mein lieber Stefan.
Gut, jetzt hast du mal ein Album übersprungen. Mein zweitliebstes Album ist vom Duke Ellington. Bei Allmusic gerade mal 3 Sterne erreicht hat, dafür in den Kanon der 1001 besten Alben von der Penguin Jazz Guide aufgenommen wurde, und das ist The Far East Suite.
Und damit sind wir ja schon bei den Tweeten, mein lieber Volkswirt. Er ist ein Statistiker vor dem Herrn, der braucht seine 100.000 Statistiken. Aber wie gesagt, da sind wir schon bei den Suiten, weil der Rest ist für mich auch von den großartigen Suitenwerken des Duke Ellingtons geprägt. Also Far East Suite, glaube ich, aus 1967, ist vielleicht sogar die spannendste, wobei das wird den anderen dann möglicherweise nicht gerecht.
Es ist die spannendste, bleiben wir dabei.
Es ist eine ganz große Platte, wirklich toll. Eine von den, vielleicht drei, also wenn man sich drei Platten vom Duke Ellington, wir haben das ja oft, welche sind denn die Inselplatten? Also die Far East Suite, glaube ich, sollte jedenfalls drunter sein. Wieder begleitet vom großartigen Paul Gonsalves. Der Jimmy Hamilton, den haben wir heute noch gar nicht erwähnt, auch ein wichtiger Mitmusiker. Der Johnny Hodges ist dabei. Billy Strahan hat, glaube ich, auch zumindest kompositorisch da seine Finger noch im Spiel mitgehabt. Ja, wie geht's denn mit der Platte, Stefan?
Naja, ich habe dir ja gesagt, das ist meine zweitliebste Platte vom Duke Ellington, ja, die ich ja auch schon eine ganze Weile habe.
Ja, und das ist auf jeden Fall das, was wir jetzt eben schon zuerst gesagt haben. Da wird es so richtig weltmusikalisch. Es war damals ein bisschen man könnte sagen, ja, Image-Thema, Stilistik-Geschichte, sich so ein bisschen gegen Ende der 60er Jahre zu beschäftigen, eben mit dem, was man vielleicht ein bisschen despektierlich später als orientalische Musik bezeichnet hätte. Sind Begriffe, die man heute schon gar nicht mehr sagen kann. Es ist ja politisch nicht mehr korrekt. Aber das passiert hier. Auch das ist nicht korrekt, mein lieber Freund. Na, wie auch immer. Es ist wirklich sehr, sehr nette Musik. Wiewohl, also wundert mich, dass du der Musik da so viel abgewinnen kannst, weil auch das ist natürlich teilweise, wie soll ich sagen, ein bisschen klischeehaft und ja, fast sogar ein bisschen süßlerisch und berechenbar. Aber immer aufregende Musik mit wirklich sehr, sehr spannenden Themen. Der Duke Ellington schafft es in jeder seiner Platten, dich mit Themen zu überraschen, die du so in diesem Kontext noch nicht gehört hast, finde ich.
Du wolltest noch andere Suiten erwähnen. Also die Nussknacker-Suite, die hören wir lieber vom Tschaikowski an und Peer Gynt. Das höre ich mir auch lieber im Original an. Dann gibt es aber noch eine Latin American Suite aus dem Jahr 68. Ja. Die war ganz, ganz okay.
Die finde ich ganz, ganz großartig. Könnte jetzt auch nicht allzu viele einzelne Facetten aus dieser Platte rausgreifen, außer dass es eben, seine Suiten sind alle super spannend gewesen. Also die Latin America Suite ist für mich so von der Qualität her absolut auf einem, sagen wir, ähnlichen Niveau wie die Far East Suite. Und letztendlich wird es dann aus meiner Sicht sogar noch mal spannender in den Folgejahren. Er gibt nämlich dann im Jahr 1970 hätte ich notiert, vielleicht kann das was, nein, also echt, oder sonst irgendwie, die New Orleans Suite. Und dann ein Jahr später die Afro-Eurasian Eclipse.
Ja, die habe ich auch noch auf der Liste. 71 aufgenommen, offensichtlich erst 74 erschienen und die ist auch auf der Playlist zu hören.
Also ja, also diese Platten sind absolut hörenswert und also wann jemand sagt, okay, mit Duke Ellington möchte ich mich da auseinandersetzen, aber ich brauche diesen ganzen seifigen Swing-Schmus nicht, dann seid ihr mit den jetzt zuletzt genannten Suiten und der letzten, der Afro-Eurasian Eclipse, wirklich bestens bedient.
Ja, womit wir, glaube ich, jetzt auch an einem Ende angelangt sind. Die Sendung ist lang genug geworden. Duke Ellington erschöpfend behandelt. Ja. Was meinst du?
Dem ist nichts hinzuzufügen. Und wenn ihr da draußen glaubt, dass wir versuchen, sozusagen quasi einen gewissen Countdown jedes Mal einzuhalten und uns da über eine Stunde mit euch herumzuquälen, dann seid ihr auf dem Holzweg. Es hat in diesem Falle, was den Duke Ellington betrifft, dann eben doch offensichtlich deutlich mehr zu sagen gegeben, als wir am Anfang dieser Sendung vermeint hätten.
Genau. Und damit freuen wir uns schon auf die nächste Folge. Mit dem ja noch zu suchenden Thema. Wir werden sehen. Und verbleiben. Ja, bis zum nächsten Mal. Heute passt ja richtig mit Keep Swinging. Ne?
Keep Swinging. Ja. Ich kann nur mehr ergänzen. Servus, grüß Gott und auf Wiederschauen, mein lieber Baba. Stefan und alle da draußen. Baba!
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.